AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 13 in Klammern der 65. insgesamt von AI and Finance, dem Payment and Banking Podcast von Payment and Banking. Wir hatten eine etwas größere Pause, lieber Sascha. Zunächst einmal ein höfliches Hallo. Es ist warm und es sieht auch bei dir sehr warm aus. Wo bist du gerade? Wie geht's dir?
Es ist Sonntag früh, ich bin zu Hause und auch hier ist es warm. Bei dir höre ich einen kleinen Ventilator laufen. Meiner läuft nicht. Mal sehen, wie lange wir durchhalten. Wir haben heute die Sommerhitze-Edition. Es wird, glaube ich, eher ein kürzerer Podcast heute, sowohl beim Aufnehmen als auch beim Hören dann für
euch. Gut, vielen Dank fürs Zuhören.
Los, wir quälen uns da jetzt durch.
Wir quälen uns durch. Brauchen wir ja nicht. Es ist überall warm, brauchen wir nicht zu jammern. Aber es war eine krasse Woche auch tatsächlich. Und wir hatten ein bisschen Glück. Die Hörerinnen und Hörer wissen es wahrscheinlich. Leserinnen und Leser von Payment and Banking auf jeden Fall, weil wir keine Situation ausgelassen haben, um auf die KI Exchange hinzuweisen, die ja letzte Woche am Dienstag in Hamburg stattfand. Und ja, das war ein rundes Ding. Ein Tag KI, ein Tag Hamburg und wir hatten nämlich Glück mit dem Wetter. Es war gar nicht so heiß. Es waren nur um die 60 Grad.
Ich kann leider gar nicht so wahnsinnig viel zu der Diskussion beitragen, denn kurzfristig musste ich absagen. Du bist, glaube ich, sogar genau für meine auch Panel-Moderation, die eigentlich mal mit mir geplant war, auch schon langfristig eingesprungen. Vielen Dank dafür, lieber Mike. Alles, was ich auf LinkedIn gesehen habe, sah nach einer wirklich gelungenen Auftaktveranstaltung für die KEX aus. Ihr habt echt viele gute Promotoren. Mein sehr geschätzter Kollege Carsten Traum von der DKB war auch da und hat, glaube ich, ein bisschen was bei euch auf der Bühne zum Besten gegeben. Und mit dem habe ich auch kurz gesprochen und das klang alles sehr, sehr positiv. Also ich kann sagen, Chapeau für die nächste große Edition, die ihr plant. Ne? Was gibt's alles? PEX, BEX, TransX gab's mal, CryptX gab's auch mal und jetzt eben KEX. Aber macht ihr weiter, ja, oder? Das Thema geht ja nicht wieder weg.
Nein, wir machen alles mit X, ja. Irgendwann kommt hier die SpaceX, alles SpaceX, alles. Nee, Spaß beiseite. Du hast es gesagt, es war Debüt, Auftakt und für einen Auftakt und auch für uns ja neues Terrain. Also wir kommen aus dem Payment und Banking. Klar, wir beschäftigen uns gerade insbesondere wir zwei mit dem Thema KI. Die Kolleginnen und Kollegen vom Payment und Banking Team auch. Aber es war trotzdem neu, insbesondere auch natürlich neue Menschen zu erreichen. Es waren über, ich glaube, 230 vor Ort. Wir hatten eine super niedrige No-Show-Quote, was ungewöhnlich ist, weil die Sponsoren natürlich auch immer ein Kontingent an kostenlosen Tickets verteilen. Und wenn du was kostenlos bekommst, dann sagt man natürlich auch mal schneller ab, so wie du. Spaß beiseite. Und die Agenda war voll. Manchmal vielleicht sogar auf der großen Bühne ein Tick zu voll. Ist sicherlich ein Learning, was wir mitgenommen haben. Wir hatten was Neues eingeführt. Das waren die Labs. Und das war wirklich cool. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das waren diese kleineren Sessions. Und das waren so diese Deep Dives aus dem Maschinenraum, die super gut besucht waren. Die gingen auch den ganzen Tag über. Die waren immer ausgebucht sozusagen. Und ja, kurzum, es war ein knackiges Event. Es war ein schönes Event. Die Moderation hätte ich was gesagt. Chapeau an die Organisation natürlich, Nicole. Und ihr Team hat es wie immer hervorragend organisiert. Und genug der Lobhudelei. Es wird ein zweites Event geben im nächsten Jahr. Wahrscheinlich wieder Hamburg. Schöne Stadt, schöne Location. Hat Spaß gemacht. Und dann hoffentlich mit dir.
Ja, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und auch, also es ist auch, hat große Wellen geschlagen, ne? Also irgendwie von André Bajorath über Elisabeth Lorange, mit der habe ich kurz drüber gesprochen. Die konnte auch nicht, die war auf einem anderen Event irgendwo in Berlin. Aber wir haben ja vor 3 Wochen mit Pip Philipp Plöckner aufgenommen. Ja, genau. Der hat es ja auch dankenswerterweise sogar noch in seinen Newsletter mit aufgenommen, sowohl unseren gemeinsamen Podcast als auch die KEX. Und mit dem habe ich auch letzte Woche einmal kurz zu einem ganz anderen Thema gesprochen und der fragte mich dann auch so, wie es läuft, wo ich auch meine, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, aber der hatte das ja auch auf dem Radar, wahrscheinlich auch, weil er dann ins Relevant Set gefallen ist von eurer Hardcore-Marketing-Aktion, die ihr da gefahren habt.
Ja, aber wir haben ihn sogar gefragt, ob er nicht sprechen möchte, aber er konnte leider nicht.
Ja, der war auch auf einer anderen Veranstaltung, der ist ja mega viel unterwegs. Ich glaube, wenn du den irgendwo als Speaker haben willst, musst du dich ein Jahr vorher
Wir waren zu
anstellen. Das ist
spät.
ja völlig absurd mittlerweile. Der war auf der gleichen Konferenz wie Elisabeth, aber tatsächlich, es hat Wellen geschlagen und es ist doch toll für eine erste Edition.
Ja,
Glückwunsch.
total. Also wir waren wieder zu spät. Wir hatten ja Ersatz für dich gesucht und das Äquivalent war halt Philipp. Und das geht runter, ne?
Oh
das
ja.
Wir deuten nicht besser. Ja, aber wo du sagst unterwegs, also wir waren unterwegs in Hamburg, du warst ja unterwegs im Hamburg der USA, in Silicon, ich sag, es wird nicht besser heute, im Silicon Valley. San Francisco, komm, es ist immerhin an der Küste.
Das
Wobei
in
den USA
Küste.
Ist, glaube ich, viel an der Küste, ne? Fällt mir gerade ein.
Ja, auch, aber allerdings auch auf viel dunkel USA. Nee, ich war ein paar Tage, ehrlicherweise, also ganz schön lange dann doch in San Francisco. Und prall gefüllt, tatsächlich insgesamt gab es eine halbe Stunde Privates, wo ich versucht habe, so ein paar Sachen irgendwie für die Family zu kaufen. Aber am Ende war das ein wahnsinnig inspirierender Trip und ich kann das nur auch jedem und jeder raten, wenn das irgendwie möglich ist, das ab und zu mal alle paar Jahre tatsächlich zu machen. Natürlich ist es so eine kleine, ja, dann auch selektive Wahrnehmung dort und auch so eine Tech-Blase, aber einfach nur darüber zu hören und zu lesen und in allen möglichen Artikeln und LinkedIn ist dann wirklich nochmal was ganz anderes, wenn man es dann live sieht, ne? Wir hatten ganz viele Termine mit Partnern wie Visa, Adyen, Coinbase, natürlich auch sehr große und ausgedehnte Workshops mit unserem Entwicklungspartner OpenAI zu neuen Modellen, aber auch zu so ein paar gemeinsamen Themen, die wir angehen wollen. Wir waren auch bei Anthropic, wo ich auch sage, das war gar nicht so leicht, an diesen Termin zu kommen. Und trotzdem haben sie sich die Zeit genommen und sehr intensiv mit uns dazu gesprochen. Kann ich jetzt natürlich jetzt hier nicht alles disclosen, aber ich kann sagen, da passiert eine ganze Menge. Vor allem sind beide großen Labs sehr aware, was im Bereich Financial Services passiert, was in Europa passiert, welche Auswirkungen auch die Souveränitätsbestrebungen von Europa haben, sind sehr daran interessiert, natürlich da auch feste Partnerschaften mit relevanten Banken, Payment-Unternehmen grundsätzlich auch in Europa, vor allem aber auch in Deutschland zu führen und einzutüten und da auch gemeinsam an Use Cases zu arbeiten. Und so generell ist das, was ich eingangs gesagt habe und worüber wir ja auch schon geplaudert haben, also wirklich spannend. Das Thema Robotik ist im Silicon Valley einfach schon überall. Ich bin am ersten Tag angekommen, nach einem langen Flug wollte ich mir erstmal irgendwie einen Kaffee machen lassen, bin in so einen typischen Kaffeeladen rein. Da hat genau ein Mensch gearbeitet, nämlich der halt irgendwie den Boden gewischt hat. Alles andere war komplett automatisiert. Es sind einfach Roboter, du gehst an den Automaten, sagst halt irgendwie, ne, war schon so ein bisschen später abends, das heißt, ich habe mir irgendwie einen Decaf Flat White bestellt und dann hat es ein Roboter gemacht. Hat irgendwie ein bisschen länger gedauert als ein Mensch, hat mega gut geschmeckt, war total toll, ja, hat alle Schritte einer Siebträgermaschine mit Milchaufschäumen etc. gemacht und es waren, glaube ich, 12 Roboter, die gleichzeitig gearbeitet haben. Yes. Nicht so humanoide Roboter, sondern einfach nur so Roboterarme. So, dann von dort wieder zurück bin ich mit einem Waymo gefahren, wo du sagst, oh ja, krass, das ist ja auch überall auf LinkedIn und Co., diese selbstfahrenden Taxis. Aber wenn man durch San Francisco läuft, ist das Stadtbild tatsächlich gefühlt jedes fünfte Auto ist ein Waymo. Und es gibt nur so 800 bis 900 von diesen selbstfahrenden Autos bisher. Die sollen jetzt doch deutlich ausgebaut werden. Google hat die ganzen großen Parkgaragen, eigentlich fürs öffentliche Parking bestimmt, in San Francisco weggekauft und hat dort quasi ihre großen Batteriefarmen, wo die Autos, wenn sie leer sind, dann hinrollen, sich nochmal durchputzen lassen. Ich denke, das machen noch die Menschen, noch keine Roboter. Dann werden die aufgeladen, wieder flott gemacht und dann fahren die wieder los. Aber teilweise hast du ein Ampelbild, ich habe da ein paar Fotos gemacht, da stehen nur Waymos. So, und die suchen sich ihre Fahrer und fährst du mit denen so ein bisschen rum und dann war's das wieder. Und es ist, also am Anfang ist es irgendwie dystopisch. Nach 5 Minuten fühlt es sich ganz normal an, als ob du in einem ganz normalen Taxi bist. Und du gehst so in dieses Roboter-Stadtbild hinein und wirst so nach 2, 3 Tagen da wieder rausgelassen. Und alles ist normal. Wirklich erschreckend.
Aber wie ist das denn? Also man kennt den Google Campus. Also den kennt man sicherlich, weil man ihn schon mal in Dokumentationen und auch in diversen Filmen ja gesehen hat. Wie sieht denn der Anthropic Campus aus? Sind das eigentlich dann neue Gebäude, die extra gebaut haben? Oder haben die so alte, keine Ahnung was, Adobe-Büros? Das habe ich wahrscheinlich gesagt. Wahrscheinlich hat Adobe nur riesengroße Büros. Aber also alte Dinger dann irgendwie umgebaut. Und wie sieht das aus? Also ist das groß? Ist das irgendwie stylisch? Ich habe gar kein Bild, ehrlicherweise.
Es ist total stylisch. Allerdings sind die noch nicht in ihren eigenen Gebäuden. Ich glaube, auch die wachsen viel zu schnell, als dass man das irgendwie infrastrukturell oder auch Facility Management seitig sauber hinkriegt. Das heißt, die haben, glaube ich, 5 große Gebäude direkt da im Financial District in San Francisco. Wir waren im Hauptgebäude davon und sie bauen aber gerade etwas. Zumindest bauen sie ein Gebäude aus, wo sie quasi alle Menschen in San Francisco zusammenbringen und auch konsolidieren wollen. Und man muss schon sagen, dass, also alleine dort reinzukommen, ist Sicherheit wie Fort Knox. Ne? Dagegen ist eine deutsche Bank mit EZB-Anforderungen nichts dagegen, was du dafür Daten von dir preisgeben musst mit Biometrie und Foto und sonst was. Du wirst echt? Permanent begleitet von Sicherheitsmenschen. Also da ist nicht mal eben irgendwo abbiegen und Fotos machen oder so. Aber es ist sehr interessant, wie sie es machen. Trotzdem hast du zum Beispiel bei Anthropic viele kleine Räume, wo halt einfach getüftelt wird. Man merkt es an der gesamten Aura dort und auch vor allem an diesen ganzen blauen Menschen, die dort arbeiten, mit denen wir uns getroffen haben, woran die wirklich schrauben, was denen wichtig ist und was denen unwichtig ist. Das wird einfach nochmal sehr, sehr klar. Auch im Gegensatz zu OpenAI, ja. Die sind zum Beispiel in San Francisco gar nicht im Financial District, sondern die haben das alte, ich glaube es auch 5 Jahre alt, Uber-Gebäude gemietet. Und das ist extrem offen, wenig einzelne Räume, wenig Meetingräume, riesengroße Flächen, trotzdem wunderschön modern, aber auch sehr kulturmäßig eingerichtet. Aber alle laufen einfach frei rum. Es gibt wenig so, trotzdem höchste Sicherheitsanforderungen natürlich auch. Das war, glaube ich, ein paar Tage nach dem SEC-Filing. Das heißt, überall war so Werbung für den Börsengang, der jetzt, glaube ich, doch nochmal einen Schnaps nach hinten geschoben wurde von Sam Altman. Und es ist ein ganz anderer Flair zum Beispiel, aber auch ein ganz anderer District.
Der kleine Urlaubsbericht vom Sascha. Schön. Wie lange warst du da? 4 Tage, 5 Tage?
Na, mit Flügen waren es irgendwie 6 Tage. Aber man ist ja dann noch eine Weile unterwegs.
Ja, das stimmt wohl. Also in der Tat, bei mir ist schon sehr viel länger her tatsächlich. Da hat man noch nicht KI. Da war, glaube ich, als ich da war, war noch irgendwie Windows 95. Aber nichtsdestotrotz, ist er wert offensichtlich. Vielleicht organisieren wir mal von Pam und Menken eine Bildungsreise.
Schön.
Aber es gab viele News, davon mal ganz abgesehen. Wir haben irgendwie lange nicht gesprochen und lass uns mal hart einsteigen in dem, was noch sonst in der Welt passiert ist.
Total gerne. Also es gibt vor allem auch wieder bei den großen Labs Anthropic und OpenAI sehr viel Neues zum Thema neue Modelle über Mythos, über Fable. Und das ist wieder, also natürlich wahnsinnig schwierig, das auch in der richtigen Reihenfolge zu machen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein und versuchen hier so ein bisschen Fleisch dran zu kriegen, was da gerade passiert. Also zum Beispiel diese Woche hat OpenAI, ich finde, eine ziemlich spannende Sicherheitsinitiative vorgestellt. Und die sagt aus meiner Sicht auch mehr über die Zukunft von KI aus, als so diese eigentlichen Benchmarks, die dahinter liegen. Und ja, das ist natürlich wieder ein Schnaps, ich glaube 1% besser als jetzt das davorliegende Modell. Es geht um GPT 5.5 Cyber. Ja, das ist nicht einfach nur darauf trainiert, quasi Schwachstellen im Code zu finden, sondern es soll so den gesamten Lebenszyklus einer Sicherheitslücke begleiten. Also es analysiert erst, dann versteht es so ein bisschen den Kontext und entwickelt quasi direkt einen Patch, also das Schließen der Sicherheitslücke und diesen dann in der sicheren Umgebung zu testen und anschließend dann quasi für den menschlichen Review so vorzubereiten, dass der Mensch draufklickt und dann wird die Sicherheitslücke in der Software geschlossen. Und das klingt erstmal nach so, ich fand erstmal so kleinem Update, auch vor allem, was wir beide ja hier schon sehr viel über Claude Mythos diskutiert haben, ist es aber gar nicht, wenn man ein bisschen reinschaut. Denn damit bewegen wir uns wirklich stramm von einer Welt, in der KI irgendwie so ein bisschen Hinweise gibt und FAQs macht, in eine Welt, in der KI wirklich aktiv in die Absicherung kritischer Systeme geht. Ne? Weil OpenAI behauptet auch, dass GPT 5.5 Cyber in diesem Cyber-Gym-Benchmark, haben wir, glaube ich, letztes Mal mit Philipp drüber gesprochen, noch vor Anthropics Sicherheitsmodell Mythos liegt. Mich interessiert das gar nicht so sehr, weil nächste Woche ist es wieder das nächste Ding, weil diese Benchmarks sind ja eher so Momentaufnahmen. Aber was ich sehr spannend finde, ist so eine Kooperation, die damit einhergeht. OpenAI startet quasi mit so einer Sicherheitsfirma, Trail of Bits heißen die, ein Programm namens Patch the Planet. Und dabei wurden so Open-Source-Projekte wie Programmiersprachen, wie ihr sie kennt, Python, Rust, Curl, quasi eine Woche lang vor einer Woche gemeinsam mit den Sicherheitsexperten und ChatGPT Cyber analysiert. Und das Ergebnis waren bereits tausende unentdeckte Fehler bisher und konkrete Verbesserungen für Software, auf der wirklich ein sehr, sehr großer Teil unserer aller digitalen Infrastruktur läuft. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, ne? wenn dadurch Infrastruktur sie direkt robuster wird. Wie immer gibt es auch bei allem, was OpenAI macht, natürlich kritische Stimmen. Das heißt, erste Sicherheitsexperten warnen, dass der Abstand zu Open-Source-Modellen oder auch chinesischen Modellen halt viel, viel kleiner sei, als das Marketing von OpenAI und Anthropic vermuten lässt. Und wieder andere sagen, das ist ja eigentlich wieder nur eine Geschäftsstrategie und Marketing für so einen möglichen Börsengang. Aber ich finde, wir müssen uns dem Thema Cybersecurity viel mehr widmen, weil ich glaube, das wird zu einem der allerwichtigsten Märkte überhaupt, zumindest Mythos und jetzt auch 5.5 Cyber von Anthropic. Und deswegen glaube ich, dass sich dieses Gleichgewicht total verschiebt. Ne? Früher haben Menschen nach Sicherheitslücken gesucht, heute suchen KI-Agenten danach. Ne? Früher waren dann die Patches, die die Software quasi wieder heilen soll, von Menschen entwickelt. Heute macht KI das alles. Und wenn wir diese Geschwindigkeit wieder jetzt ein bisschen extrapolieren, wie immer, dann geht es nicht mehr darum, wer findet die Lücke zuerst, sondern wer schließt sie zuerst. Ja, das heißt, Angreifer und Verteidiger arbeiten beide mit KI und am Ende entscheidet halt nicht die Intelligenz der beiden, sondern wahrscheinlich die Reaktionsgeschwindigkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir viel, viel mehr über AI-native Cybersecurity sprechen. Und ne, ich bin ja so ein bisschen unterwegs in meinen Keynotes und Co. und rede immer darüber, dass KI das Nervensystem der Zukunft und das Banking wird. Ich glaube, diese neuen Modelle werden so das Immunsystem von jeglicher digitalen Infrastruktur, die es aktuell gibt und wahrscheinlich zukünftig noch geben wird.
Ja, du sagst was ganz Wichtiges. Also Immunsystem ist ja das eine und das Gegensatz vom Immunsystem ist ja dann letztendlich der Angriff, Virus, Bakterien, keine Ahnung. Und wenn man sich anschaut, was da gerade passiert, dann mitunter durchaus ein schauriges Gefühl. Und es passt genau zu der Meldung, die du gerade gebracht hast, nämlich OpenAI hat ja auch neue Modelle veröffentlicht, jüngst in dieser Woche. GPT 5.6, es gibt insgesamt drei. Es gibt einmal Sol, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, Sol wahrscheinlich einfach. Dann haben wir noch, ich muss gerade gucken,
wie heißt die Sonne?
Das wird so sein, ne? Wahrscheinlich so sein. Terra und Luna passt auch dann. Hätte man einfach weiterlesen müssen, dann macht auch alles Sinn.
Schön, wie du vorbereitet bist, das freut mich.
Schön, wie ich vorbereitet bin. Ja, ich bin schon ein bisschen vorbereitet, weil das Ding hat es mal wieder in sich. Also die erste Nachricht ist, es kommt nicht nach Deutschland oder nicht nach Europa. Bedeutet, ja, und da, auch da muss man, glaube ich, mittlerweile immer intensiver drüber sprechen, weil wir leben auf der einen Seite eine krasse Abhängigkeit und wir erleben gleichzeitig mit dieser Abhängigkeit auch einen sehr krassen Abstand. Denn wenn neue Modelle aus politischen Gründen beispielsweise nicht veröffentlicht werden, weil man sagt, naja, das wollen wir erstmal haben in the US of A, dann ist das ein krasser Wettbewerbsvorteil. In dem Zuge muss man dazu sagen, dass es nicht nur ein Wettbewerbsvorteil ist, also Wettbewerb ist das eine, sondern das Ding hat es mal wieder in sich. Es gibt nämlich eine Forschungsinstitution namens Meta, wie der Meta geschrieben, nur ohne E am Ende, also M-E-T-R. Und was sie halt herausgefunden haben, ist, dass GPT 5.6 Sol betrügt wie kein anderes Modell. Trügen in dem Fall, dass diese Forschungsinstitute gegeben hat, diesen Modellen Aufgaben, natürlich auf der einen Seite zu gucken, wie schnell sind die Benchmarks, wie gut sind die im Lösen der Aufgaben. GPT 5.6 hat sich überlegt, naja, die Aufgabe kann man ja auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen lösen. A, ich löse die Aufgabe, wie früher im Mathe-Test, 4 plus 4 ist 8, oder ich schreibe ab, in Klammern, ich betrüge. Da ist GPT 5.6 so gut, dass angefangen haben, die ganzen Forschungsaufgaben zu, und nicht die ganzen, aber einige davon zu unterwandern, möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Die in Klammern gute Nachricht war, dass GPT 5.6 laut gedacht hat und den Forschern quasi mitgeteilt hat, mehr oder minder, dass sie betrogen haben. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch sehr bedenklich, weil man nicht mehr weiß, wann ein Modell tatsächlich Aufgaben wirklich löst oder halt versucht letztendlich Sicherheitsmechanismen, die ja in solchen Prüfungsaufgaben vorkommen, zu hintergehen. Das ist, wie ich finde, ein recht großes Problem. Übrigens, wenn wir auch über Cyberangriffe nachdenken. Also etwas, wo man sich durchaus Gedanken machen muss. Und der zweite Punkt, das habe ich zum Eingangs gesagt, nicht in Deutschland, nicht in Europa, also für uns leider keine Rose. Alles, was man drüber hört, geht GPT 5.6 in Richtung Mythos. Und da gibt es eine sehr interessante Diskussion, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu einem Sicherheitsforscher, einem ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter. Mal wieder sind immer die ehemaligen, die dann sagen, wir werden alle sterben. In dem Fall gibt es ein recht konkretes Sterbedatum tatsächlich. Euler, nicht mehr so lange hin. OpenAI veröffentlicht drei neue Modelle, vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem, was können die. Sind natürlich mal wie immer sehr viel besser in der Forschung, in der Mathematik, also in der Wissenschaft, in der Mathematik natürlich. Insbesondere, wenn es natürlich darum geht, Code zu schreiben. Wichtige Modelle, allerdings noch nicht so 100% klar, wie sicher sind sie denn. Wie gesagt, wir können es noch nicht testen. Ich glaube, wenn du in den USA halt ausgerollt werden, also nicht irgendwie großartig begrenzt werden.
Ja, also der Plan ist tatsächlich schon, das in den USA jetzt sehr schnell und sehr großflächig auszurollen. Das passt. Also wir haben ja sicher jetzt auch eine komplett neue Namensgebung geschaffen. Wir erinnern uns ja noch irgendwie an die typischen 5.x und das konnte keiner so richtig nachvollziehen. Jetzt durch Sol, Terra und Luna kann man auch schon sehen, wie groß es ist. Sol soll für anspruchsvolle Wissensarbeit und Forschung sein, wie du es beschrieben hast. Terra ist quasi so das aktuelle Instant Plus, würde man sagen. Also so ein wirtschaftlicher Standard quasi, also für jeden normalen Prompt. Und wenn du aber wirklich so sehr kostensensitive Anwendungen hast, wo du nicht viele Credits oder Tokens rausballern willst, weder als privater Anleger noch als Unternehmen, dann kannst du Luna nehmen. Das geht dann auch sehr, sehr schnell. Aber ich glaube, so dieser eigentliche Technologiesprung scheint auch nicht so in den einzelnen Benchmark-Werten zu liegen, sondern wirklich so in dieser Kombination aus wirklich tiefem Reasoning, und auch diesem agentischen Arbeiten. Zum Beispiel dieses Sol baut selbstständig ganz viele Sub-Agents aus, also das baut quasi Agents, während es reasont. Und das dauert dann sehr, sehr lange. Das kann tatsächlich dann mehrere Stunden auch sogar arbeiten, weil es in dieser Zeit
Tage
halt
sind
selbst,
mitunter.
Tage
Je
sogar,
nachdem.
genau. Ja, auch gerade wenn es halt um Wissenschaft, um Cybersecurity und sowas geht, dann baut dieses Sprachmodell im Hintergrund dann auch mit Codecs von OpenAI direkt Agenten und lässt die gleichzeitig an verschiedenen Themen arbeiten, orchestriert die mit so einer Orchestration Layer und hat quasi eine Architektur geschaffen, um komplexe Aufgaben wirklich autonom orchestrieren zu können. Und ich glaube, für Unternehmen ist genau das so die spannendste Entwicklung, weil so diesen Übergang von einzelnen AI-Assistenten wirklich zu vollständigen AI-Workflows auch beschleunigt. Für uns ist es natürlich zum ersten nicht testbar. Ich glaube, es wird nach 3 Monaten ganz sicher nochmal irgendwie auch nach Europa schwappen, denn auch das muss ein großer, ich sag mal, Umsatzwachstumsmotor werden, weil wenn man sich anschaut, was diese Dinger pro Token kosten, dann ist es extrem, ja. Also das ist schon wieder fast eine Verdoppelung gegenüber dem letzten Modell. Und das letzte Modell ist noch gar nicht so lange her, ne, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, da war es schon relativ warm. Das heißt, es ist vor allem eine Umsatzmaschine, die natürlich viel, viel besser ist, und jedes Unternehmen will natürlich auf dem aktuellen Modell immer sitzen. Aber wenn wir uns überlegen, auch ein 4.5 war jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, man müsste jetzt unbedingt doppelt so viel dafür bezahlen. Aber warten wir es mal ab, noch können wir es nicht testen.
Das stimmt. Und wir haben es ja gerade gesagt, oder du hast es jetzt nochmal wiederholt, 3 Monate. Und das ist auch wieder ein Abstand, der natürlich uns nicht gut tut. Insbesondere auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, hier ist gerade eine Wespe, das finde ich jetzt äußerst unangenehm. Weg, weg, weg. Ah.
Schlucken ist weg.
Ich bin sehr konzentriert. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die Angriffsszenarien ja nicht unbedingt aus Deutschland kommen müssen, wenn wir über Angriffe nachdenken. Das ist krass,
Ist sie
die
auf deiner
fressen.
Mütze drauf? Scheiße.
Ja, weg.
Dieses Mal
Ja,
empfehle ich wirklich das Video.
Abstand ist, nee, ist, ohne Witz, jetzt sitzt sie auf meinem Fuß. Gott. Lassen wir das, alles drin. Lass uns zu der nächsten Nachricht übergehen.
Ja, gehen wir mal so ein bisschen zu Anthropic. Quasi auf die andere Seite der Straße. Und da gibt es ganz, ganz viele Meldungen über Fable, über Mythos. Ich spreche mal ein bisschen länger. Ich glaube, Mike hat gerade noch seine Liaison mit der Wespe. Es gibt so eine Meldung, die das so ein bisschen zusammenfasst, die ich strategisch auch sehr spannend finde. Es gibt so einen aktuellen Bericht in der Financial Times von letzter Woche, wo berichtet wird, dass mehrere Anthropic-Mitarbeiter jetzt die NSA dabei unterstützen, das Sicherheitsmodell Claude Mythos dann doch für offensive Cyberoperationen einzusetzen will. Und das finde ich ziemlich bemerkenswert, auch wenn man so ein bisschen in den Medien in den letzten Wochen folgt, dann ist Anthropic ja wirklich auf dem Radar von Trump, von Hexeth, von quasi allen möglichen US-Regierungsorganisationen. Und Anthropic hatte Mythos ja quasi ursprünglich bewusst nicht öffentlich freigegeben, weil das Modell ja Sicherheitslücken extrem zuverlässig findet und damit auch komplette Angriffspfade entwickeln kann. Ja, und genau diese Fähigkeit soll jetzt genutzt werden, um die Netzwerke potenzieller Gegner wie China, Iran und hoffentlich nicht Europa wirklich zu analysieren. Und das zeigt für mich vor allem eins, dass KI wirklich endgültig jetzt zur geopolitischen Infrastruktur wird. Und die spannendste Entwicklung ist natürlich, dass Frontiermodelle auch wirklich Teil von diesen staatlichen Sicherheitsarchitekturen werden. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal, weil genau das, ich sag mal, das gleiche Memo hat jetzt Sam Altman bekommen von OpenAI, auch von der US-Regierung. Aber das macht es sehr deutlich, dass der Wettlauf um KI quasi überhaupt gar kein Wettkampf mehr zwischen den eigentlichen Tech-Unternehmen ist. Es ist eher so ein, ich sag mal, Wettbewerb einzelnen Staaten geworden, ja, wo ab und zu, und ich will das jetzt gar nicht irgendwie aufdröseln, das könnt ihr selber, glaube ich, nachlesen, aber wann mal Mythos verboten wird, wann Fable verboten wird, das ist dieses runtergestrippte Modell von Mythos, für welche Unternehmen es jetzt wieder freigeschaltet wird. Ich glaube, du hast gestern Abend noch einen Artikel gefunden, dass das Fable jetzt dann doch wieder freigeschaltet wird, zumindest für ausgewählte, rein US-amerikanische Unternehmen, oder?
Ja, genau. Fable soll für US-amerikanische Unternehmen sukzessive freigeschaltet werden. Es gibt ja diese Order, dass quasi das alles genehmigungspflichtig ist. Also es wird quasi Einzelfallprüfung oder wie man es auch nennen mag, gemacht. Und Sam Altman hat es ja auch im Zuge der OpenAI 5.6-Geschichte nochmal gesagt. Letztendlich ähnliches Modell. Es wird geguckt, welche Unternehmen Zugriff drauf bekommen.
Genau, ich glaube, es ist halt, also auch wenn man sich alleine dieses Project Glasswing anschaut, und es sind jetzt viele Begriffe, die wir so durcheinander würfeln, aber Project Glasswing wurde vor, weiß ich gar nicht, 6 Wochen quasi von Anthropic ins Leben gerufen, um Mythos sehr kontrolliert bestimmten amerikanischen Partnern zur Verfügung zu stellen, um daraus zu lernen. Und so in ganz vielen unterschiedlichen Branchen, zum Beispiel Visa war eines der ganz wenigen Unternehmen, die darauf Zugriff hatten. Die haben jetzt 4 Wochen lang quasi mit Glasswing und Mythos rumexperimentiert und haben alle Erkenntnisse jetzt Open Source auf GitHub veröffentlicht mit einem auch großen White Paper. Empfehle ich hier sehr, auch für alle, die in der Finanzbranche drin sind. Kann man sich runterladen, kann man tatsächlich auch sehr viel von lernen, aus seinen Sicherheitsexperten geben. Ich glaube, insgesamt waren es 150 Organisationen, die dafür quasi Zugriff hatten. Das war alles, ne? Kritische Infrastruktur, Energie, Wasser, Gesundheit, Kommunikation. Und insgesamt, uns hat Anthropic jetzt letzte Woche gesagt, wurden in diesen 6 Wochen jetzt über 10.000 schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden. Und das zeigt, wohin diese Reise hingeht, ne? Wir bewegen uns jetzt, glaube ich, auch im IT-Security-Bereich weg von punktuellen Penetrationstests hin zu einer Welt, in der KI wirklich permanent Schwachstellen sucht, also ein quasi kontinuierlicher Pentest, wenn man so will, vielleicht Pentest auf Steroiden. Was ich aber auch noch interessant finde, ist, Anthropic sagt selbst, dass andere Anbieter so in 6 bis vielleicht 12 Monaten ähnliche Modelle haben könnten, vor allem die Chinesen und die Inder, möglicherweise aber ohne die identischen Sicherheitsmechanismen. Das heißt, das Zeitfenster, in dem sich einzelne Unternehmen über besonders leistungsfähige Sicherheitsmodelle vielleicht noch differenzieren können, wird immer kleiner. Und deswegen hat Anthropic jetzt quasi das nächste Geschäft auf. Sie nennen das jetzt Closed Security. Und damit verkauft Anthropic jetzt nicht mehr nur das Modell, sondern sie verkaufen quasi direkt die Sicherheitslösung dazu. Also du lässt deinen Code analysieren, du lässt die Schwachstellen finden und lässt von Claude dann quasi direkt die Patches vorschlagen. Was auch, wie man sich vorstellen kann, vermutlich nicht ganz günstig sein wird, weil du quasi auch deine gesamte IT-Security damit auslagerst an Anthropic. Was das geopolitisch und datenschutzrechtlich bedeutet, das will ich jetzt gar nicht mal hier so kommentieren. Aber auch für Europa kommt das erstmal überhaupt nicht in Frage. Dafür wird Trump und Hackathon schon sorgen. Und trotzdem ist es so der nächste Schritt auch im Hinblick auf einen erfolgreichen Börsengang und eine Diversifizierung ihres Geschäftsmodells, würde ich sagen.
Jetzt haben wir ja, es kommt ja permanent, ne, dieser Abstand zwischen Europa und den USA. Ich würde gerne eine Breakout-Session, hätte ich fast gesagt, also so ein bisschen off-topic. Hast du eine Idee, wie wir uns in Europa aufstellen müssten, könnten, dass dieser Abstand verringert wird? Oder was könnte eine Antwort auf das Problem sein? Es muss ja nicht sein, dass wir unsere eigenen Modelle entwickeln, das wäre sicherlich die Gourmet-Variante, aber mir fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie.
Ich glaube, genau das ist die Notwendigkeit, ehrlicherweise. Also, ich beschäftige mich damit ja beruflich sehr viel. Landsläufig ist das die sogenannte digitale Souveränität der Europäischen Union mit einer entsprechenden Resilienz. Das bedeutet, dass wir quasi unabhängig und autonomer von anderen geopolitischen Einflüssen werden. Ne, die große Angst dahinter ist gar nicht nur, dass wir, so wie es jetzt halt gerade ist, später zur Party eingeladen werden, sondern dass halt quasi andere Regierungen solche großen Modelle erstmal für sich selbst beanspruchen, die wahrscheinlich dann vielleicht auch anderen Regierungen und auch international operierenden Firmen oder europäisch-deutschen Firmen gar nicht erst freigeben. Das heißt, wir werden sie entweder später oder gar nicht erst bekommen. Aber es geht noch viel weiter. Ne? Die große Angst ist auch im Bereich, dass wir hier, du hast zumindest einen Arbeitgeber auch, wo auch an, ich sag mal, nationalen Systemen oder europäischen Systemen gearbeitet wird, um Payment-Infrastruktur möglich zu machen. Wir alle arbeiten oder nutzen jeden Tag die Schemes, also quasi das Netzwerk von zwei großen Zahlungsanbietern, ne? Vielleicht mit American Express vielleicht drei, ne? Das sind Visa und Mastercard. Die alle liegen natürlich mit ihren Headquartern, auch regulatorisch in den USA. Sollten die irgendwann mal eine Order kriegen, dass sie, und sei es nur für einen Tag, mal nicht mehr operabel sein können, dürfen, sollen, in Europa haben wir hier ein kleines Problem. Und das ist nicht mehr, dass du deinen Kaffee nicht mehr bezahlen kannst, sondern dass tatsächlich einfach wirklich riesige, jeden Tag milliardengroße Zahlungsströme nicht mehr funktionieren.
Das stimmt, aber gerade beim Zahlungsverkehr würde ich sagen, das ist ja nicht so, dass wir da gar nichts haben. Also technologisch gesehen, wir haben SEPA, wir haben die Rails, also wir können durchaus auch digitale Zahlungen abwickeln. Dass das jetzt nicht so geil ist oder nicht so weit verbreitet, also wir haben keine europäische einheitliche Lösung, da wird ja gerade dran gearbeitet mit Vero. Es gibt lokale Schemes, wir haben in der Schweiz Twint, wir haben Swish in Schweden, wir haben die Girocard in Deutschland. Das ist alles für mich noch, wo ich sagen würde, mit einer gewissen Kraftaufstrengung, also Anstrengung oder Kraftaufwand, wenn morgen irgendwie das abgeklemmt wird, wäre das lösbar. Beim Thema KI haben wir nichts. Wir haben ja nichts. Wir könnten nicht mal, wenn wir wollten, selbst wenn wir irgendwelche Open Source Modelle nehmen würden, die wir irgendwoher noch uns abgezogen haben, wir haben gar nicht die Infrastruktur. Also wir könnten nicht mal Rechenzentren betreiben.
Dann zumindest nicht genug. Also ich sehe das wie du. Beim Thema Payments sind wir doch autonom genug, sage ich mal. Und ich glaube, wir können vor allem sehr schnell sehr schlagkräftig werden. Das haben auch andere Länder gezeigt, in denen mal irgendwann was abgeklemmt wurde. Es dauert ein bisschen, wird ein bisschen chaotisch, geht aber. Ich glaube, grundsätzlich, wenn du es halt jetzt allein auf AI nimmst, und das könnte mal eine Riesensonderfolge sein, und ja, wir als Ankündigungsweltmeister machen es dann eh nicht, aber ich glaube, KI wird zu nichts weniger als wirklich so Infrastruktur der gesamten Wirtschaft und das Ganze weltweit. Das heißt, ich glaube, KI ist nicht einfach nur so eine Softwarewelle, die nächste, sondern sie wird wirklich zum Betriebssystem von Wirtschaft, von Verwaltung, von jeglicher zukünftiger Forschung. Und wer die leistungsfähigen Modelle kontrolliert, der prägt genau diese Wertschöpfung und natürlich am Ende auch den geopolitischen Einfluss. Und während Europa reguliert, das sagen wir bei dir immer wieder, bauen die anderen, ne? Während die USA und China quasi massiv in das Thema Compute, Rechenzentren, in Modelle, vor allem aber auch in Talente investieren, konzentrieren wir uns in Europa auf Regulierung, auf technologische Souveränität, aber ohne die notwendigen industriellen Grundlagen aufzubauen. Und dadurch schaffen wir eine Abhängigkeit, die extrem zum Risiko wird, weil wir bei Schlüsseltechnologien zu 100%, nicht zu 90, sondern zu 100% von anderen abhängig werden.
Aber das ist ein Riesenproblem. Aber die gute Nachricht ist ja, die nächste Nachricht, die du mitgebracht hast, könnte das Thema ja lösen, weil das Ende der Menschheit steht ja quasi vor der Tür. Da brauchen wir uns jetzt auch keine Sorgen mehr machen, dass wir nichts eigenes haben.
Bevor ich darauf gehe, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für ein Paper, was sich quasi genau damit beschäftigt. Das hat Judith Data herausgegeben vor 2 Wochen mit ein paar anderen Experten. Wer Judith nicht kennt, empfehle ich sehr, ihr zu folgen. Ich kenne sie vom Visionaries Club, wo sie Partnerin ist. Das ist einer der wirklich tollsten VCs, den Deutschland ehrlicherweise auch Europa hat, mit ganz tollen Investments. Die haben unter anderem als einer der ersten in Langdoc AI investiert. Seit letzter Woche ist jetzt auch klar, Judith wechselt quasi die Seiten und geht als Co-CEO zu Langdoc. Was dieses Paper aber macht, und das, also man braucht schon so 2, 2,5 Stunden, das zu lesen. Es gibt aber auch wirklich einen tollen Podcast oder Hörbuch daraus, was sie gebaut haben. Und es ist quasi kein Forecast, sondern es ist so ein bewusst, würde ich sagen, zugespitztes Zukunftsszenario. Und sie beschreiben, wie Europa bis 2031 im KI-Zeitalter an Bedeutung verlieren könnte. Gar nicht nur, weil Europa zu wenig Talent hat, sondern weil wir die wichtigsten 3 Dinge unterschätzen. Ja, das ist einmal die Geschwindigkeit von der KI-Entwicklung. Das ist wieder dieses alte Problem. Ja, das geht schon wieder weg und es ist nicht ganz so dramatisch mit der Geschwindigkeit. Das zweite Thema sind wirklich die Tiefe der wirtschaftlichen Veränderungen, die es geben wird. Und das dritte ist einfach der strategische Wert. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Der strategische Wert von Rechenleistung, von Kapital, also echtem Kapital, und ich rede nicht über Milliarden, sondern über die nächste Null-Variation davon, und aber auch über Talent. Weil was wir auch sehen, und das beschreibt Judith auch in Posts, die sie in ihrem Blog macht, immer wieder sehr, sehr gut, wir haben wahnsinnig gutes Talent in Deutschland, in Europa, nur wenn die wollen zu den großen Labs, das heißt, die verlieren wir alle an die USA, teilweise auch an China und an Indien, weil sie einfach hier nicht bauen können, weil sie hier die regulatorischen Beschränkungen haben, in Sachen zu arbeiten, die sie gerne vorantreiben wollen. Und ich will das gar nicht werten. Regulatorik hat seinen Anspruch hier an der Stelle, aber Nur damit werden wir genau diese Talente nicht halten. Vor allem kriegen wir sie nie wieder zurück. Das ist ja auch ein großes Problem. Also, ja, Anthropic hat jetzt, glaube ich, letzte Woche noch einen sehr bemerkenswerten Beitrag veröffentlicht. Ich wollte eigentlich nur kurz reinlesen und habe mich dann irgendwie da völlig verloren in so einer Nacht da drin. Sie nennen das, mal nachdenken, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ah ja, Recursive Self-Improvement. Also was das quasi beschreibt, ist es der Moment, in dem KI nicht mehr Software entwickelt, sondern in dem KI einen eigenen Nachfolger entwirft und diesen verbessert. Also Anthropic sagt selbst, wir sind noch nicht so weit. Wichtig aber auch, wir sind sehr bald soweit. Und die Zahlen, die das Unternehmen veröffentlicht sind hier sehr beeindruckend. Die sagen, dass bereits, und so eine interne Zahl ist sogar entspannt, 80% des gesamten Softwarecodes, der bei Anthropic quasi in Produktion geht, ist Ende zu Ende von Claude. Das Einzige, was ein Mensch macht, ist noch einmal kurz auf den Knopf drücken. Ich glaube aber ehrlicherweise, das ist rein regulatorisch. Das ist so ein, nennt sich Human in the Loop, Vier-Augen-Prinzip. Das macht trotzdem Claude selbst. Und vor anderthalb Jahren lag dieser Anteil noch genau bei 3%. Jetzt ist es 80. Und ich glaube, noch spannender ist, in einem internen Benchmark zur Optimierung von KI-Trainingscode hat sich Claude innerhalb eines Jahres von einer Verdreifachung auf eine 52-fachung verbessert. Also 50-fache Beschleunigung, wie sie Code generieren. Das heißt, Millionen von internen Agents arbeiten daran, Code zu schreiben, viel mehr als diese paar tausend Softwareentwickler, die sie haben. Und sie machen das 52 mal schneller als noch vor anderthalb Jahren. Anthropic selbst spricht hier von nicht nur irgendwie sehr hilfreich, sondern sie beschreiben dieses Tool als übermenschlich, ne? Superhuman. Und genau deshalb fordert jetzt Anthropic mal wieder eine internationale Pause für die leistungsfähigsten KI-Modelle, diese sogenannten Frontier-Modelle, quasi eine Rüstungskontrolle für Frontier AI. Sie wissen selber, und das beschreiben sie auch, das wird nicht passieren. Sie räumen ein, dass so eine Pause immer nur funktioniert, wenn natürlich alle mitmachen, also nicht nur auch die OpenAIs dieser Welt und Groks und SpaceX dieser Welt, sondern auch die Chinesen, die Inder, also alle, die wo wirklich gerade geforscht wird. Von Europa fordert das niemand, weil wir daran nicht forschen. Wir haben kein Modell, ja, wir haben irgendwie Lüscher von Mistral, aber das findet in diesen ganzen Benchmarks, muss man auch mal sagen, ja, also alle sagen, ja, wir haben doch das. Das findet nicht mehr statt. Das Einzige, wo es stattfindet, ist ein Bullshit-Benchmark, da sind es die oberen drei Modelle, weil sie ganz hardcore alle trainieren, ne? Aber ne, vielleicht noch als Abschluss, hier wird es halt sehr, sehr schwierig, weil das ist komplett unrealistisch. Solange ein einzelner Akteur weiterarbeitet, heimlich weiterarbeitet, gibt es einfach keinen Anreiz anzuhalten, weil danach würdest du dieses Rennen für immer verlieren. Und deswegen finde ich dieses Timing so bemerkenswert, weil Anthropic positioniert sich mal wieder als dieses verantwortungsvollste KI-Unternehmen. Fairerweise, ne? Disclaimer, gleichzeitig bereiten sie einen Börsengang vor mit einer Bewertung von über einer Billion Dollar. Aber ich glaube, man muss schon die Frage stellen, ob jetzt hier Sicherheit und Markenstrategie ein Stück weit auseinanderfallen. Und trotzdem ist es interessant, wie der CEO von Anthropic, Daria Amodei, immer wieder versucht, diese Grundsatzfrage der Menschheit, diesen Kipping oder Kipppunkt oder Point of No Return oder wie auch immer man das nennen will, noch einzugrenzen, bevor wir den überschritten haben, weil er auch argumentiert, wir werden den irgendwann überschreiten, wir werden es aber dabei nicht merken, wir werden es erst danach feststellen. So ein bisschen wie Klimawandel und Biodiversität. Du wirst erst merken, dass es zu spät ist, wenn es zu spät ist.
Ja, und bei dem Thema ist es, glaube ich, sehr viel schneller. Du hast gerade eben die Geschwindigkeiten genannt. Ja, 56-fache Vergrößerung, sondern Beschleunigung. Und zwei Gedanken, die ich im Kopf habe. Wir haben auf der KI Exchange, auf dem Panel, was du moderieren wolltest. Nee, du hast ja, es ging ja nicht anders. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern auf dem Panel ging es darum, ist AI eating Enterprise Software? Da gibt's natürlich durchaus nachvollziehbare Stimmen, die sagen, naja, Enterprise-Software ist nicht ja nur Software, sondern das ist Legacy, da hängt ganz, ganz viel dran, kann man nicht mal so eben abstellen. Das stimmt, aber in der Geschwindigkeit, wo wir heute Code portieren können, bin ich mir da eben nicht mehr so sicher. Wir haben im Vorgespräch, als wir gestern oder vorgestern telefoniert haben, ging es ja auch um diese alten Entwicklungssprachen wie Cobalt, die ja eigentlich keiner mehr spricht, weil die Cobalt-Entwickler sterben. Irgendwann sind die halt alle tot. Dann ist das so eine Sprache wie Latein wahrscheinlich oder Hieroglyphen. Das ist aber für Anthropic beispielsweise oder Claude Code überhaupt gar kein Problem, das eben zu portieren. Das heißt, selbst im Enterprise-Segment wäre ich mir nicht mehr sicher, ob wir für alle Ewigkeit unsere Codebasis, die wir haben, sicher ist, im Sinne von, wir müssen uns keine Sorgen machen. Gerade als große Anbieter, Kernbanksysteme beispielsweise, würde ich auch die eine oder andere Nacht schlecht schlafen. Ich glaube, auch SAP schläft nicht mehr ganz so gut. Das ist der eine Gedanke. Der zweite Gedanke geht aber in das Szenario, was du gerade beschrieben hast. Und das passt zu einer Nachricht, die ich mitgebracht habe. Es gibt mal wieder einen ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter. Also die ehemaligen, die sind dann etwas, wie soll ich sagen, auskunftsfreudiger. Daniel Cocotaglio oder Coco, die haben alle immer Namen, die ich nicht aussprechen kann.
Peter Müller.
Peter Müller. Das, warum heißen sie nicht einfach Peter Müller? Genau. Und da gibt es einen interessanten Artikel sowohl bei Spiegel als auch, glaube ich, bei TechCrunch, wo er letztendlich ein Szenario, er beschreibt eigentlich zwei Szenarien. Was er beschreibt ist, also er geht davon aus, dass wir schon im Jahr 2027 für die Zuhörenden Hörer da draußen, das ist nächstes Jahr, bereits eine Superintelligenz haben und schon im Herbst 2027, das wäre jetzt genau in einem Jahr oder in einem Vierteljahr, wir in der Lage sind oder diese Superintelligenz in der Lage ist, quasi sowas aufzubauen wie ein Framework, welches die Arbeit von 50.000 Entwicklern simultan abwickeln kann oder arbeiten kann. So muss man sich vorstellen, 50.000 Entwickler simulieren. Also das ist jetzt nicht eine ungefähre Zahl, die ist schon relativ, relativ groß. Und das alles letztendlich auf Basis von neuronalen Netzwerken. Und er beschreibt, warum er das sagt, dass das so schnell kommt, dass er davon ausgeht oder er weiß augenscheinlich, weil er hat ja da gearbeitet, dass wir heute schon oder Entwicklerinnen und Entwickler heute schon nicht mehr in der Lage sind, die Prozesse von KI nachzuvollziehen. Das heißt, es passiert so viel, es ist so komplex geworden, dass du die Entwicklungssprünge gar nicht mehr nachvollziehen kannst. Und in diesem Szenario geht er weiter davon aus, dass dann bis im Jahr 2030 dann diese Superintelligenz erkannt hat, dass der limitierende Faktor, um zu wachsen, wir sind. Die Menschheit. Huch. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Lage, schnell genug Genehmigungen herbeizuholen, neue Rechenzentren zu bauen oder irgendwelche Aufträge. Also du musst dir das vorstellen. Also die Menschheit ist der limitierende Faktor. Und das ist der Moment, wo und dieses Szenario ist wirklich bitterböse, wo er sagt, es ist dann nicht mehr unwahrscheinlich, dass dann beispielsweise eine solche Superintelligenz, und mir mein Mund ist trocken, eine solche Superintelligenz einfach irgendeine Biowaffe letztendlich dann erfindet, konzipiert, was auch immer, die dann die Menschheit einfach auslöscht und damit sie halt einfach schneller wachsen kann. Das muss ich erstmal vorstellen. Jetzt kann man natürlich sagen, ne, das ist alles sehr dunkel gezeichnet, das muss alles so nicht kommen. Aber der Gedanke, den ich habe, ist, es gab ja jetzt nicht nur einen Sicherheitsforscher, der mehrfach darauf hingewiesen hat, du hast gerade eben auch gesagt, Anthropic, der CEO von Anthropic, weist gebetsmühlenartig darauf hin, hier passiert gerade etwas, was wir unter Umständen nicht mehr gebändigt bekommen. Also, und ich finde es bemerkenswert, wenn wir auf unsere Politik in Europa gucken, und Deutschland brauche ich ja gar nicht dazu erwähnen, das sind keine Themen, die irgendwo auf der Agenda stehen. Also Klimawandel, ja, das ist mittlerweile irgendwo angekommen, aber das Ding hier hat ja noch einen viel größeren Impact.
Das wird halt belächelt, ne? Das ist so ein bisschen das, was auch Judith sagt, dass sofort, wenn du es in eine dystopische Richtung extrapolierst, die Europäer eigentlich nur darüber lachen. Und sie sagt halt auch, wenn sie mit amerikanischen Investoren darüber spricht, das sind fest eingeplante Szenarien, das, was du gerade beschreibst. Und das sind halt einfach Stressszenarien. Aber in Europa finden die nicht statt. Ich will auch nicht immer irgendwie der sein, der immer nur die Doomsday-Sachen macht, weil ich auch wirklich fest davon überzeugt bin, dass es ein Geschenk für die Menschheit ist, dass künstliche Intelligenz erfunden wurde und dass wir uns damit weiterentwickeln können, weil ich wirklich fest daran glaube, dass das in ganz, ganz vielen Sachen sehr positive Auswirkungen haben wird. Aber blöderweise ist das immer so diese Box der Pandora. Das heißt, wenn wir sie selbst nicht kontrollieren, wird sie uns kontrollieren. Und das sind Szenarien. Also auch da vielleicht nochmal aus San Francisco. Ne? Ganz viele von denen, gibt ja immer so diese Forscher, wie du sie jetzt gerade beschreibst, die dann Paper schreiben, in die Öffentlichkeit gehen. Das sind aber nur so eine Handvoll von diesen Leuten, weil die auch dann eine Publicity kriegen, die sie eigentlich gar nicht wollen und die ehrlicherweise auch gefährlich ist. Also zum Beispiel haben wir bei Anthropic mit jemandem gesprochen, der ist so eine Ebene unter Amodei. Und der sagt ganz klar, er war früher auch jemand, der auf vielen Bühnen war, der war wahnsinnig eloquenter, super schlauer Typ. Also da fühlt man sich wirklich wie ein dummes Grundschulkind gegen den. Und der war, glaube ich, nochmal 10 Jahre jünger als ich. Am Ende habe ich dann, ihn gefragt, so, ich habe mich versucht, auf das Thema hier, auf das Gespräch vorzubereiten. Ich habe dich nicht gefunden. Dein Name mit Verbindung Anthropic und deiner Vita existiert nicht. Also natürlich nicht. Alles löschen lassen. Zu 100%. Er sagt, er findet online nicht statt. Er benutzt grundsätzlich kein Social Media. Er geht niemals auf irgendwelche Bühnen. Wenn er auf Konferenzen geht, geht er immer unter einem Fake-Namen inkognito rein. Er geht grundsätzlich nur mit Cap raus. Und er sagt, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber er sagt, was man immer nicht hört, ist verschwinden Forscher. So, und das sind die berühmten Moskauer Fensterstürze. Das passiert halt einfach. Und er sagt, deswegen sind wir angehalten, wenn wir keine offiziellen Spokespeople sind von einem Unternehmen, was wir nicht sind, weil wir sind Wissenschaftler, dann sollen wir untertauchen, quasi stattfinden. Und das ist total spannend, wenn man sich das mal überlegt.
Das ist verrückt. Das ist nicht nur spannend, das ist verrückt. Aber wir wollen ja keine Doomsday. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Hitze. Wir
haben diese noch ein Doomsday, ein kleines, nur ein kurzes. Es gibt ein total geiles Experiment, was ich wirklich unterhaltsam finde. Es gibt so eine Forscherbude, so ein Think Tank, aber das sind so ganz witzige Leute. Die haben Emergence AI heißen die und die haben GPT, Claude, Gemini und Grok gegeneinander antreten lassen und eine virtuelle Stadt regieren lassen. Insgesamt 10 AI-Agenten, die hatten 15 Tage Zeit. Jeweils irgendwie ein kleines Team, was quasi Prompts gefüttert hat, aber sehr standardisiert. Und die hatten nur eine einzige Aufgabe, nämlich eine funktionierende menschliche Gesellschaft aufzubauen. Also wir verlinken es, ich könnte ewig darüber erzählen, was wirklich amüsant ist, aber nur kurz zum Ergebnis. Ja, nennen wir es mal, es war durchwachsen. Claude hat, ne, wie auch erwartbar, eine nahezu, ich würde sagen, perfekte Welt, ne, gebaut. Menschen leben in Koexistenz mit Technologie, es gibt keine Verbrechen, bedingungsloses Grundeinkommen, alles ist supi. So, Gemini wiederum, wo ich auch dachte, naja gut, hatte Google nicht mal irgendwann diesen Claim hier, don't do evil oder sowas. Gemini produzierte quasi hunderte Straftaten und so eine Art Kollektivhalluzination. Also alle waren permanent auf Drogen und haben sich halt irgendwie gegenseitig abgezogen. Grok war der Weltmeister im Gesetze erlassen, auch total spannend. Nur kein einziger Mensch hat sich an die Gesetze gehalten und nach 4 Tagen brach die Gesellschaft in Tod zusammen. Also es war ein recht kurzes Experiment für Grok. Und GPT-5 Mini schaffte das Kunststück, dass alle Einwohner gestorben sind. Pass auf, weil GPT vergessen hat, einzuprogrammieren, dass Menschen essen müssen. Die sind alle nach der Woche tot umgefallen, weil sie vergessen haben zu essen. Na, und das ist natürlich totaler Quatsch. Man sollte das nicht überbewerten. Zum einen, weil also quasi so diese schnellen Modellvarianten genutzt werden geworden und nicht die großen, komplexen Frontiermodelle. Und ich glaube auch, Sprachmodelle sind überhaupt nicht der richtige KI-Typ, um komplexe Gesellschaften zu modellieren. Trotzdem zeigt das Experiment, ne, wir reden heute oft so, als wäre KI bereits in der Lage, jedes beliebig komplexe System autonom zu organisieren. Da konnten sie jetzt nicht so gut. Das war ein bisschen zu komplex, glaube ich.
Was ich ein bisschen witzig finde, dass GPT vergessen hat, dass Menschen essen, weil im Agentic Commerce gibt's ja durchaus den einen oder anderen Testfall, dass Agenten angefangen haben, als man ihnen gesagt habe, kauf bitte günstige Burger Patties, die dann einfach palettenweise Burger Patties bestellt haben. Also vielleicht sollte man sich an solche Agenten wenden. Wir haben noch ein paar andere News, oder?
Ja.
Soll ich mal was machen?
Aber was du ganz was anderes? Genau. Ich sehe spannende Sachen bei dir.
Ja, das immer. Wir haben für die KI Exchange ein kleines Intro-Video vorbereitet. Das habe ich gemacht mit Seedance. Seedance ist momentan so der Goldstandard, wenn es um videogenerierende AI geht. Warum ist es der Goldstandard? Weil auf der einen Seite die Qualität, also die Realitätsnähe extremst gut ist. Man sieht natürlich immer noch, okay, die Charaktere, das scheint irgendwie generiert zu sein, aber es wird immer schwieriger, je nachdem, wie gut man gepromptet hat. Gibt es auch, wie gesagt, das Intro-Video bei LinkedIn, aber wir packen es auch mit in die Shownotes rein, einigermaßen witzig.
Und sie ich fand's mega witzig. Ich habe schallend gelacht. Also vor allem, als du aus diesem kleinen Scheißschwan ausgestiegen bist. Nee, aber also auch irgendwie Nadja und Nicole, also mega geil. Schaut euch das an. Du kannst nicht viel, aber das kannst du echt gut.
Ja, es gab so ein paar, wenn man genau hinguckt, Nadja aus von dem Surfbrett runtersteigt, bleiben ihre Zehen noch auf dem Surfbrett. Also solche Sachen passieren schon noch. Aber dieses Seedance 2.0 ist die aktuelle Version, kannst du Videos generieren mit maximal 15 Sekunden. Und Sidens 2.5 wurde vorgestellt, kommt Anfang Juli zunächst einmal für den asiatischen Markt, also für China insbesondere. Und dort ist es so, dass du Videos erstellen kannst, A, mit 50 unterschiedlichen Szenarien. Also der Prompt kann unglaublich komplex sein, das ist das eine, aber die Länge ist halt bemerkenswert. Also zwischen 30 und 50 Sekunden. Und das ist nicht irgendwie mehr nur ein kleiner Schnipsel, sondern 30 bis 50 Sekunden, da kannst du halt ganze Werbevideos mit erstellen. Also das ist schon serious business und zeigt, wo die Reise wirklich hingeht. Und es gibt erste Testvideos, wie ich finde, mal wieder mehr als beeindruckend sind. Und ich glaube, wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit so weitergeht und wie gesagt, wir sind jetzt gerade bei 2.5, es gibt ja schon erste Leaks zu Sidens 3.0, wo ja bis zu 10-minütige Videos möglich sein können. Das heißt, die Filmindustrie dürfte sich wahrscheinlich jetzt auch Sorgen machen oder aber auch nicht, weil man jetzt sagt, okay, jetzt sind wir nicht mehr angewiesen auf Schauspieler, sondern wir machen das halt jetzt alles selbst. Geht so ein bisschen in die Richtung, das, was wir gerade beim Vibe-Coding erleben, also Produktmenschen können eigene Tools bauen, erleben wir natürlich, haben wir vorher erlebt bei Kreativen, also Creative, ne, also was ich Werbeanzeigen, Print, da kann man mit AI ja ohnehin schon dramatisch viel machen, aber geht jetzt halt in Richtung Bewegtbild und ja, Anfang Juli in China und man geht davon aus, dass es da noch so einen Monat, vielleicht zwei dauert, bis es dann auch in Europa nutzbar ist.
Ja, ich habe nur das Endergebnis gesehen, ich fand es wirklich klasse und da muss man schon sagen, auch welche Kreativität da möglich ist für genau solche Event-Videos, aber auch für, keine Ahnung, um privat irgendwas Cooles zu machen, Werbevideos für Unternehmen, es ist wirklich klasse, gerade halt irgendwie die Variante mit, ich sag mal, ne, übernatürlichen, lustigen Sachen und gleichzeitig, also sehr viel Fantasie, die du da reingesteckt hast, gleichzeitig aber auch echte Charaktere aus dem echten Leben halt irgendwie dazu reinzubringen und zwar nicht nur als Fotos, wie wir es ja irgendwie in Collagen und sowas kennen, sondern wirklich als, ich sag mal, komplexes Bewegtbild, wie Menschen auch wirklich sich bewegen. Also ich fand's mega cool.
Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, immer auch da. Es war mehr als ein Versuch notwendig und man hat auch den ein oder anderen Token verbrannt. Aber es ist auch ein Rabbit Hole. Also irgendwie mal ein witziges Video für einen Geburtstag zu machen, da kann man schon viele lustige Sachen machen.
Cool.
Ich mach mal weiter. Es gibt eine Nachricht von Mistral. Die finde ich insofern ganz witzig, weil sie wird dann auch direkt aufgehoben durch eine andere Nachricht. Aber Mistral hat ein neues KI-Modell für den Dokumentenscan, also OCR-Erkennung, veröffentlicht. Ein sehr effizientes Modell, was insbesondere halt irgendwie ganz, ganz, also nicht nur wie die Erkennung sehr gut ist, sondern auch dann die Umsetzung in beispielsweise Markdown, also letztendlich die Strukturierung von Textdokumenten, die man eingescannt hat. Mistral bietet es zum relativ schmalen Taler an. Ich glaube, ich muss nachgucken, ich habe 1000 Scans oder was, ich glaube, es waren so viele, irgendwie für $5. Die man OCR-mäßig erkennen kann. Und natürlich kann man es auch dann selber on-premise hosten. Das ist natürlich für Unternehmen, wenn es um Tech-Software geht, aber auch im Financial-Bereich, Buchhaltung. Der ganze Blumenstrauß ist natürlich ein ganz interessantes Unterfangen. In der Vergangenheit gab es immer sehr dedizierte Anbieter. Genie ist das sicherlich einer der bekanntesten, die man ja, ich glaube, ihr nutzt sie auch, wenn es darum geht, um Überweisungs- oder Rechnung zu erkennen und daraus dann die Überweisungsdaten zu extrahieren. Und das bietet jetzt Mistral halt auch an, nicht nur die Rechnung zu erkennen, sondern insgesamt für die Dokumentenerkennung und das Thema OCR. Baidu aber auch. Und die haben das ganze Thema dann direkt mal so Open Source rausgehauen und nennen das ganze Thema Unlimited OCR Works. Und dort ist es halt so, dass auch da die Erkennung natürlich dramatisch groß sein soll, aber wie gesagt, als öffentliches Modell für jeden nutzbar. Ich weiß nicht, inwiefern es aussieht für Commercial, aber auch da passiert einiges. Nicht ganz so spannend für die Endanwender, das ist sicherlich eher ein Thema, wenn wir in Richtung, ich gerade gesagt, Finanzbuchhaltung, Buchhaltung, also immer dann, wenn es darum geht, Dokumente zu erkennen mit unstrukturierten Daten, aber zeigt auch, dass das selbst solche Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, auf einmal zumindest mal Wettbewerb von der Seitenlinie bekommen.
Genau. Ja, ich glaube tatsächlich an das, was Finanzwesen und Versicherungen und Co. ist das wahnsinnig wichtig, weil für jeden, der so ein bisschen mit generativer künstlicher Intelligenz auch bei strukturierten, aber vor allem unstrukturierten Daten rumspielt, merkt, ist gar nicht so leicht, auch tatsächlich bessere Erkennungs- und dann Extraktionsraten zu haben als ein gescheites OCR, ist echt schwer, ne? Also ich weiß noch, als ich irgendwie in die Bank kam, waren OCRs noch so ein bisschen doof. Da wusste es nicht, was ist jetzt eine. Ist es ein B, ist es ein E? Ja? Komm, machen wir mal ein Null draus, wird schon passen. Mittlerweile ist das total krass. Tatsächlich auch, wenn handschriftliche Notizen in so sehr fragmentierten Daten drin sind. Und also gerade in so sehr komplexen, sogenannten Dunkelverarbeitungsprozessen im Versicherungswesen ist das wahnsinnig wichtig. Aber Steuer ist ja immer so dein Hauptthema. Das ist riesig, ne? Wenn du halt irgendwie für Steuererklärungen einfach Dokumente besser oder also wirklich 100% verlässlich auslesen kannst und damit auch den menschlichen Fehlerquotienten. Aber auch alles, was, keine Ahnung, ne, für eine Bank, ein Konsumentendarlehen, eine große, komplexe Finanzierung, Auslesen von Geschäftsberichten von Unternehmen, denen du vielleicht einen Kredit geben willst. Das ist komplett automatisierbar, genau mit solchen Themen. Und wenn du sagst, du koppelst OCR mit Gen AI, dann ist das schon sehr, sehr gut und tatsächlich deutlich besser, auch bei vielen von diesen Prozessen, als der menschliche Fehler, ehrlicherweise.
Du sagst es, also Steuer ist für mich so das Paradebeispiel, warum. Auf der einen Seite, ich habe mal in Unternehmen gearbeitet, die damit sehr groß geworden sind. Das ist das eine. Das andere Thema ist, es ist, jeder von uns muss seine Steuererklärung abgeben. Und wie läuft das? Du hast halt irgendwie eine Liste voller, weiß ich, einen Schuhkarton voller Rechnungen, die gibst du deinem Steuerberater oder man macht es selbst und hackt die Daten dann alle in die Software ein. Aber hier ist es halt so, du könntest halt einfach die Dinger fotografieren und deiner KI geben und die kennt dich, die kennt deine Kontoauszüge und oder mit Anbindung ans Banking, kennt deine Lebensverhältnisse und kann daraus, wie ein Steuerberater auch wahrscheinlich, schon eine recht gute Steuererklärung machen.
Glaube ich auch. Ich habe noch
Naja,
ein paar Sachen aus der Kriegsecke,
hau
aber
raus.
bevor wir irgendwie da eintauchen, vielleicht noch mal was Witziges für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich habe sehr gelacht, als ich es gesehen habe. Es gibt so einen Robotikentwickler aus den USA und der hat jetzt ein KI-gestütztes Lasersystem in seine eigene Wohnung gebaut, was Mücken, also Moskitos, erkennt und automatisch abschießt. Also es ist so ein sehr ausgeklügeltes Kamerasystem in seinem Wohnzimmer und das sucht quasi permanent den Raum ab. Dann gibt es noch so ein Computer Vision Modell, was er da angeschlossen hat und das identifiziert jede Mücke. Und dann gibt es noch ein Lasersystem, was quasi dann die Mücke einmal erledigt. Und nach eigener Aussage war das Wohnzimmer nach einer Nacht komplett mückenfrei, hat ordentlich weggeballert.
Man
Und
darf halt nur nicht dabei sein, ne? Weil so eine Mücke landet ja
Ding,
auch drin.
ja, er sagt halt, er hat dann natürlich was entwickelt, also so eine zweite Kamera, die den Raum permanent quasi scannt und wenn ein Mensch ins Sichtfeld kommt, dann schaltet sich der Laser automatisch ab. Ja.
Immerhin,
Also es ist
immerhin.
halt so ein bisschen ein Nerd-Projekt, kein Massenprodukt, aber es zeigt auch da mal wieder, wo wir gerade überall stehen, weil ich glaube ja sowieso, KI verlässt mehr und mehr den Bildschirm und geht in die reale Welt und führt dort quasi physische Aktionen aus. Noch sind es Mücken, nächstens wahrscheinlich Service-Roboter oder Drohnen, ja, und da schließt sich so ein bisschen oder meine nächsten beiden Themen an. Also es ist nicht Doomsday, aber es zeigt natürlich auch einen sehr wichtigen Anwendungsfall bei allem, was quasi künstliche Intelligenz mit Rüstung zu tun hat. Es gibt jetzt eine sehr bemerkenswerte Meldung dieser Woche vom Chef von Rheinmetall. Das ist jetzt nicht der größte Sympathieträger, glaube ich. Aber der fordert jetzt internationale Regeln für den Einsatz von KI in Waffensystemen. Ich dachte so, hat die KI was falsch zusammengefasst? Oder? Und er hat also eine sehr klare Botschaft gehabt. Und zwar sagt er, technisch wäre es heute schon möglich, einer KI die Entscheidung über Leben und Tod zu überlassen. Also damit ist er so in dieses Handelsblatt-Interview gestiegen. Und ich dachte so, oh. Politisch und ethisch darf das natürlich nicht passieren und deswegen fordert er jetzt globale Regeln, ähnlich wie Atomwaffen. Er will quasi so einen Atomwaffenvertrag für AI in Rüstung machen. Also eine internationale Vereinbarung, wenn man so will, darüber, wo die Grenzen von autonomen Waffensystemen liegen. Und das ist insofern sehr spannend, weil wir in den letzten Monaten immer mal wieder auch hier diskutiert haben, wie schnell KI auch im militärischen Bereich an Bedeutung gewinnt. Ne? Gerade wenn wir auch Ukraine, Russland gerade sehen, Iran gerade passiert, ne? Da hast du natürlich neben den automatischen Drohnen oder autonomen Drohnen, du hast natürlich viel Aufklärung, Zielerkennung für dann so menschliche Operatoren. Du hast aber auch gleichzeitig Cyberangriffe. Und die eigentliche Frage ist gar nicht mehr, ob KI in modernen Streitkräften zum Einsatz kommt, sondern welche Entscheidung das quasi trifft und welche Entscheidung wir auch als Gesellschaft das dem überlassen wollen. Und das ist ja auch ein riesiges Thema, mit dem Brüssel sich jetzt wieder auseinandersetzt. Ich hoffe, das Pentagon auch und nicht wieder nur Brüssel, sonst wären wir wieder zum Regulatorik-Weltmeister und alle anderen rüsten ihre AI-Armies auf. Aber das ist insofern ganz spannend. Und dann gibt es von Amnesty International, also dieser sehr großen Menschenrechtsorganisation, so ein Die haben sich sehr intensiv damit beschäftigt und die fordern auch einen Stopp von KI-Systemen in den, wie sie es ausdrücken, militärischen Tötungsketten. Denn sie haben zum Beispiel jetzt mal sich die Ukraine ein bisschen näher angeschaut und haben erstmals einen dokumentierten Fall zu Bericht gegeben, bei dem wirklich vollautonome Drohnen eigenständig Ziele angegriffen haben, ohne dass wohl jemals ein Mensch involviert war und auch keine finalen Entscheidungen oder irgendwelchen finalen Knopf, den man so irgendwie aus den Filmen kennt, getroffen haben. Das heißt, unabhängig davon wird jetzt auch berichtet, dass automatisierte Systeme in eigentlich allen großen Konflikten zum Einsatz kommen. Offiziell ja immer nur zur Überwachung, Zielauswahl und zur Einsatzplanung, also zur Operationsplanung. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, ne, wo endet Assistenz und wo beginnt am Ende die autonome Gewalt? Ich glaube auch, dass hier die wichtigsten ethischen Grenzen bereits schon verschoben werden, genau auf diesen Schlachtfeldern. Wir kriegen das halt nur nicht so richtig mit. Ich glaube ganz fest daran, eine KI soll Menschen bei Aufklärung, bei Analyse und auch bei der Verteidigungsfähigkeit unterstützen. Aber wirklich diese Entscheidung über Leben und Tod, die darf aus meiner Perspektive niemals vollständig von einem Algorithmus delegiert werden oder an einen Algorithmus delegiert werden, auch wenn das technologisch möglich ist. Aber ich glaube, dafür braucht es wirklich schlimmst, also sehr klare Regulatorik, dass das zu 100% verboten wird. Aber ich glaube nicht, dass wir da gehört werden.
Ja, glaube ich leider auch nicht. Aber ich gucke, wo wir gehört werden, ist die Uhr, die uns hört und schreit. Wir haben eine Stunde voll, lieber Sascha.
Ding Dong.
Ding Dong. Bis hierhin, liebe Hörerinnen und Hörer, war es ein Fest, also für uns zumindest. Ich hoffe für euch auch.
Keine mehr da.
Wenn ihr diese Folge hört, morgen, Montag, ist es hoffentlich 6-7 Grad kühler und weniger klebrig als im Moment. Vielen Dank für alle, die bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt, meldet euch gern bei uns über die sozialen Medien, insbesondere bei LinkedIn. Ansonsten, lieber Sascha, bleibt mir nichts anderes übrig, dir einen kühlen Kopf zu wünschen, Danke zu sagen für diese illustre Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
Vielen Dank, Mike. Bleibt cool und vielen Dank an euch. Bis bald.